Ich weiß nicht, wer von euch hat das Spiel gestern gesehen? Einmal kurz sehen. Ja, nicht so schüchtern, ihr könnt die Hände kurz ein bisschen, ich wollte einmal hier, so ist es so schnell. Okay. Ich habe Deno gestern eine Sprachnachricht gemacht, ich glaube gestern Nachmittag oder gegen Mittag. Da habe ich gesagt, Deno, es wird ein knackiges 2-1. Für Deutschland natürlich. Ja, ich glaube 2-1 sagt man irgendwie immer. Das ist so ein klassischer Tipp. Stell dir vor, du schaust gerade ein Spiel zu Hause, das Fußballspiel mit deinen Freunden oder für dich persönlich. Oder stell dir vor, du machst irgendwas anderes, was dir ganz viel Freude macht. Und plötzlich klingelt es an der Tür. Und denkst dir, ach, was soll das denn jetzt? Gehst zum Hörer, je nachdem, was du hast, zur Sprechanlage, sagst ja, bitte. Und dann sagt, hallo, hier ist Jesus. Ich hätte jetzt wirklich gern, ich würde gerne mit dir Zeit verbringen. Würdest du einmal kurz mich reinlassen? Also stell dir vor, das passiert wirklich. Stell dir vor, du bist gerade bei dir zu Hause und dieser Jesus, der dich so sehr liebt, klingelt an, um mit dir Zeit zu verbringen. Wie reagierst du? Ich hatte vor 2 Wochen, ich war auf jeden Fall warm, sehr warm. Es war so warm, dass ich vielleicht zu Hause vom Computer nicht so wirklich viel anhatte. Es war vormittags, macht dann wirklich keinen Sinn, sich da irgendwie anzuziehen. Es ist super warm in der Wohnung. Und plötzlich klingelt es an der Tür und da ist der Paketbote. Der sagt, hallo, Paket, für später. Und sonst ist es immer so, dass ich sage, ja, einfach auf die Treppe legen, super. Und dann sagt er, ich brauche eine Unterschrift. Eine Unterschrift? Ja, kommen Sie hoch, ich gleich. Und dann bin ich gerannt und habe dann mir ein T-Shirt angezogen, eine Hose angezogen, irgendwie so halb und es war alles zerknüllt, es war nichts gebügelt, sah aus wie, weiß ich nicht wer. Und mache ich total, so total ungepflegten Eindruck wahrscheinlich, mache die Tür auf und mach so, ich traue mir noch nicht mal den Postboten, den Paketboten in die Augen zu schauen und unterschreibe irgendwie so, kennt ihr das mit dem Finger? Ja? Das ist, irgendwie wird das einfach nur so ein Strich oder so, aber ist egal. Der Paketbote ist glücklich und nimmt das Paket an und hat die Unterschrift angenommen und ich nehme das Paket an und denke mir so, oh Mann, das ist so unangenehm. Und jetzt ist die Frage, was ist denn, wenn Jesus plötzlich bei dir anklingelt? Ich glaube, ich würde, wenn ich schon angezogen bin, würde ich, glaube ich, schauen, dass ich vielleicht die Kaffeemaschine anmache. Bin mir ziemlich sicher, dass Jesus Kaffee liebt. Guten Kaffee, der liebt gute Dinge. Dann würde ich schauen, jetzt muss die 20 Minuten aufwärmen, ich weiß nicht. Und dann gucke ich irgendwie im Wohnzimmer, weil das Wohnzimmer ist irgendwie so ein Ort, wo man gut sitzen kann, wo man mit Jesus quatschen kann. Und dann würde ich schauen, dass da irgendwie noch was aufgeräumt ist. Und dann gucke ich vielleicht ins Bücherregal und denke mir, jetzt habe ich da irgendwie komische Bücher da. Also komisch meine ich mit nicht theologische Bücher. Und dann versuche ich da irgendwie noch die Bibel offensichtlich hinzulegen und irgendwie noch da ein theologisches Buch da hinzulegen. Jesus, schau mal hier, guck mal, was ich gemacht habe. Wie würdest du damit umgehen? Finde ich einen ganz spannenden Gedanken, weil ich glaube, das Erste, was wir machen, ist, wir verfallen in Panik, nicht weil wir Angst vor diesem Jesus haben, wir freuen uns aber so sehr, dass wir es wirklich gut mit ihm haben. Wir wollen gute Gastgeber sein, wir wollen, dass er es gut hat, wir wollen, dass er sich wohlfühlt. Und ich möchte euch heute in eine Geschichte mit hineinnehmen, die habt ihr wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört, mindestens. Aber ich wollte sie trotzdem heute erzählen, weil mir da eine Kleinigkeit aufgefallen ist und diese Kleinigkeit wurde so groß, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich da raus eine Predigt machen. Ich war vor 2 Wochen woanders bei einem Familiengottesdienst und da habe ich schon mal über Martha und Maria gepredigt. Das ist halt so ein Klassiker. Geht auch mit Kindern richtig gut. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Und wie das dann halt so ist, Manuel kennt das ja wahrscheinlich, ne, der braucht in seiner stillen Zeit, wo er Zeit mit sich hat, hat er plötzlich dann eine ganze Predigt fertig. Und da fangen an, die Gedanken zu spielen. Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Und da ich gelernt habe, dass man niemals sagt, ihr kennt alle die Geschichte, weil es immer jemanden gibt, der die vielleicht nicht so gut kennt, wollte ich einmal die Geschichte vorlesen, aus der Genfer Übersetzung. Könnt ihr mir zuhören oder hier hinten mitlesen, wie ihr möchtet. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und um die Geschichte ein bisschen besser zu verstehen, wollte ich euch ein bisschen auch in den Kontext zeigen. Es war damals in dieser Zeit so, dass Gastfreundschaft nicht eine Option war, sondern Gastfreundschaft war eine Pflicht. Das heißt, wenn jemand bei dir zu Hause war, wurde einmal richtig dick aufgefahren. Und wer hat das gemacht? Natürlich die Frau. Die nimmt das alles so für selbstverständlich, ne? Das ist in der heutigen Zeit ja auch noch so. Und Martha war natürlich auch diejenige, die Jesus einlud. Und ihr könnt euch sicher sein, da wenn man Jesus irgendwo hin einladet, dann ist es meistens nicht so, dass er alleine kommt. Ja, wir haben das vorhin gelesen hier, direkt am Anfang, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog. Das heißt, seine Jünger waren irgendwie mit dabei. Und wenn du jemanden in dein Haus einlädst und das nicht nur eine Person bewirtest, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das echt stressig ist. Und ich frage mich auch, wie das eigentlich dann genau aussah. Das muss ja dann irgendwie so spontan gewesen sein, dass sie gesagt hat, komm mal eben vorbei. Genau, falls du dich fragst, Martha hatte doch kein Kind, hast du natürlich recht. Zu dieser Zeit, wo diese Geschichte erzählt wird, hat Martha wahrscheinlich kein Kind gehabt. Sie hatte auch kein Handy am Kopf. Falls du dich das auch gefragt hast, weiß ich nicht. Ich wollte ein bisschen, genau, sie hat auch nicht so viele Arme gehabt. Gut aufgepasst. Aber das soll ein bisschen natürlich auch zeigen, wie wir uns in der heutigen Zeit auch fühlen. Wir haben Kinder, wir haben ein Handy, wir haben einen Kochtopf und Wäsche. All diese Verpflichtungen, die wir so machen müssen. Aber zu dieser Zeit war es völlig normal, dass man das Beste für seinen Gast herausholt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Also so richtige Gastfreundschaft. Wer mag das? Wer mag es gerne, Leute zu bewirten und Leute einzuladen? Ja, da gibt es so viele, richtig cool. Und das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Meine erste Wohnung hatte ich von einem Iraner bekommen und der hat quasi direkt neben mir gewohnt. Und dann wollte ich nur eine Kleinigkeit wissen. Ich wollte irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr, wollte irgendwas wissen. Und dann habe ich da angeklingelt und meinte, hi, ich hatte mal eine Frage. Wie, einfach nur eine Frage an der Tür. Hat er meine Hand genommen, mich in die Wohnung mit reingenommen, muss ja natürlich die Schuhe ausziehen. Und dann saß ich da im Wohnzimmer und es hat nicht eine Minute gedauert. Da kam seine Frau mit einem riesigen silbernen Tablett, mit Tee, mit Wasser, mit Süßigkeiten, die sie natürlich selbst gemacht hat, mit Essen, das war irgendwie das Mittagessen, da haben sie irgendwie plötzlich auch noch hier da aufgetischt. Und du dachtest so, ich wollte eigentlich nur ganz kurz was klären und dann wollte ich sofort wieder weg. Wer macht das? Also wer sagt jetzt bei so einer Gastfreundschaft, ich muss jetzt schnell wieder weg? Das ist vielleicht in der Kultur auch eine Sache, die gar nicht geht. Wo man sagen würde, du gehst jetzt hier nirgendwo hin, Kollege. Und hier in Deutschland ist es vielleicht ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ihr das mit euren Freunden kennt, aber als ihr klein wart, da wurde man vielleicht eingeladen, man war bei dem Kollegen zu Hause und dann musste die Familie essen und hat man im Kinderzimmer vielleicht gewartet. Und gesagt, ja, wir sind gleich fertig mit Essen, du kannst im Kinderzimmer irgendwie spielen oder geh dann mal nach Hause jetzt, wo das Essen fertig ist. Das würde in anderen Kulturen gar nicht irgendwie in Frage kommen. Du bist zu Hause bei uns, natürlich kommst du mit dir jetzt hier an den Tisch und du darfst dich bedienen. Mein Kühlschrank ist dein Kühlschrank. Mein Essen ist dein Essen. Du darfst dich hier wirklich wohlfühlen. Und wenn wir jetzt auf Martha schauen, die so hektisch war, die dann irgendwann zu Jesus gesagt hat, boah Jesus, kannst du nicht einmal sagen, dass dir meine Schwester helfen soll? Die sitzt da einfach nur, die ist so faul. Weiß nicht, ob ihr die Person seid, die gerne aktiv ist oder eher die Person, die gerne einfach nur sitzen bleibt. Es gibt ja die und die Leute, die können, es gibt Leute, die können nicht eine Minute still sitzen. Und dann kennst du das oder kannst du vielleicht ein bisschen in rein fühlen, wenn Martha gesagt hat, Jesus, was macht die da? Ich glaube, dass Martha das nicht gemacht hat, weil sie dachte, ach, mit Jesus, boah, muss ich jetzt nicht unbedingt hier mit sitzen, ich bediene die lieber. Ich meine, sie hat ihn ja eingeladen. Das heißt, sie hatte ja irgendwie ein starkes Bedürfnis, ihn mit sich zu Hause zu haben. Sie hatte eine Sehnsucht gehabt. Und trotzdem hat sie den Moment verpasst, einfach bei ihm zu sein. Und die meisten Predigten über Maria und Martha gehen darüber, wer bist du? Bist du Maria oder bist du Martha? Darum soll es heute nicht gehen. Und Jesus sagt zu Martha, 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 du bist besorgt und beunruhigt und um viele Dinge. Das heißt, Jesus hat irgendwie gemerkt, Martha ist nicht nur hier beschäftigt, sondern sie ist auch innerlich beschäftigt. Das wissen wir, weil wenn man ins Griechische reinguckt im Grundtext, dann ganz kurz, ich will hier gar nicht angeben, ich kann kein Griechisch, ich habe es ganz kurz, gab 6 Monate. Ich kann es ein bisschen lesen, aber das ist, kann jeder im Internet nachlesen. Das ist ganz, also ich bin jetzt nicht irgendjemand, der das studiert hat, Griechisch, Altgriechisch. Und das Wort, was wir da lesen, ist Tobaso. Also das klingt erstmal sehr wild, klingt irgendwie nach Turbo, also schnell, 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 schnell. Es passt irgendwie im Deutschen. Aber das Wort beschreibt jemanden, der von vielen Dingen gleichzeitig beansprucht wird. Also nicht einfach nur Fleiß, nicht einfach nur Arbeit, sondern zu viele Dinge ziehen gleichzeitig an dir. Also du bist nicht nur beschäftigt mit Bedienen, sondern du bist beschäftigt mit ganz vielen, auch in deinem Kopf, in deinem Herzen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich würde sagen, wir leben in einer Zeit, wo das eigentlich gefühlt fast jeder kennen sollte, weil man irgendwie versucht, 1000 Sachen gleichzeitig zu machen. Und das finde ich irgendwie nochmal spannend, dass Jesus wirklich dieses wusste, was in Marthas Herzen vor sich geht. Weil Jesus hat das auch nicht kritisiert. Er hat nicht gesagt, das, was du tust, ist schlecht. Und ich glaube, wir können auch gerne mal mach gerne mal Punkt 1. Jetzt habe ich die Folien im Hintergrund vergessen. Ah, Martha hat viel zu tun, ist beschäftigt, sie will Jesus ehren. Genau, also sie wollte eigentlich was geben und hat dann den Moment verpasst. Mach gerne mal Punkt 2. Dankeschön. Der große Irrtum unserer Zeit. Und ich glaube, wenn wir uns in diese Lage hineinversetzen, dann versuchen wir, ganz vieles zu machen. Und auch in der Gemeinde. Wir machen, glaube ich, ganz viel in der Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die sehr aktiv ist, wo wir uns aber auch wichtig ist, wo wir gucken, was macht wirklich Sinn. Das versuchen wir immer wieder zu hören und Gefühl dafür zu bekommen, weil wir wollen keine Gemeinde sein, die immer nur tut. Und das Tun ist gut, nicht falsch verstehen. Aber wir wollen auch diesen Jesus nicht nur bedienen, sondern wir wollen ihn erleben. Weil er erlebbar ist. Er ist ein Gott, der sich nicht versteckt. Das haben wir vorhin schon mal gehört. Er ist hier und er kommt mit seiner ganzen Fülle. Das haben wir auch vorhin gesungen. Er kommt mit seiner ganzen Fülle. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir das Handy haben. Dann haben wir da gefühlt mittlerweile 4 oder 5 Messenger da drauf. Jeder Messenger hat bestimmte Kontakte, die man da pflegt. Und dann hat man noch ein E-Mail-Postfach und immer macht's piep, piep, piep oder es vibriert ständig. Und man ist irgendwie darauf schon konditioniert, dass man da sofort drauf achtet. Also ich weiß nicht, wir haben das auch manchmal, glaube ich, hatte ich schon öfter gehabt in einer Besprechung, wo dann plötzlich das Handy von allen vibriert. Und dann weiß man, okay, es ist irgendwo eine Gruppe, wo alle involviert sind. Man ist irgendwie da schon so darauf konditioniert, darauf zu reagieren. Und ich merke, dass mich das irgendwie mal so richtig genervt hat. Weil ich hatte damals als Kind dieses Gefühl von dieser Freiheit, wo man einfach nur dieses klingt total blöd, aber ist so, wo man einfach nur dieses Vögelgezwitscher hört. Weiß nicht, ob ihr das kennt als Kind, da hat man einfach nur die Natur genossen, man hat die Vögel gehört. Und jetzt irgendwie hat man das gar nicht mehr als Erwachsener. Und vielleicht liegt das daran, dass wir uns nicht mehr die Zeit nehmen, einfach mal ruhig zu sein. Und jetzt würdest du sagen, ja, aber ich habe immer so viel zu tun. Ich schaffe das gar nicht. Ich glaube, es ist eine Sache von Priorität, sich wirklich zu sagen, ich setze mich jetzt einfach mal hin oder ich gehe jetzt einfach mal spazieren, vielleicht auch mal ohne Kopfhörer und gehe einfach mal raus und werde ruhig. Und mir ging es früher auch so in einer anderen Gemeinde, als ich damals groß geworden bin, da wusste ich, hey, wir machen das alles für Jesus und das macht total viel Freude. Und das habe ich auch alles für Jesus gemacht, aber irgendwie habe ich da verpasst, eine richtige Beziehung aufzubauen. Also ich liebe diesen Gedanken, dieses Bild, alles für Jesus zu machen, ihn groß zu machen. Jeder soll sehen, wie stark er ist. hab aber irgendwie auch verpasst, da eine richtige Beziehung zu ihm aufzubauen. Und als ich in diese Gemeinde gekommen bin, war dieses Verlangen nach der Gegenwart Gottes so stark, dass es irgendwann bei mir Klick gemacht hat. Ja, diesem Gott kannst du ja auch begegnen. Du musst ja nicht immer nur Sachen für ihn machen, also das ist gut, aber du kannst ihn ja auch begegnen, du kannst ihn mit ihm sprechen, du kannst eine richtige Beziehung aufbauen. Krass. Und das ist, glaube ich, auch, vielleicht habt ihr das auch schon mal mitbekommen, man erzieht Kinder, wer von euch hat Kinder? Einige von euch haben Kinder, und vielleicht auch schon große Kinder, da kennt ihr das auch. Man erzieht die Kinder Tag von Tag, man hat Termine, dann bringt man das Kind dahin, das andere Kind bringt man dahin. Und man hat irgendwie immer nur Termine, Termine, Termine. Und abends bespricht man sich vielleicht noch, was morgen so ansteht. Ja? Und dann kann es passieren, dass man vielleicht 18 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre in einer Ehe lebt, wo man sehr viele Dinge miteinander gemacht hat, aber man merkt irgendwann mal, wenn die Kinder groß sind, dann sind die aus dem Haus, wer bist du denn eigentlich? Und irgendwie haben wir uns total aus den Augen verloren. Und das liegt ja nicht daran, dass du dich dafür bewusst entschieden hast, dass du sagst, mit der Valentina will ich gar nichts mehr zu tun haben, wir machen jetzt noch unser Ding und fertig. Sondern das schleicht sich so ein, weil man sich nicht die Zeit dafür nimmt, zu sagen, ja, ich will Zeit mit meinem Partner haben. Auch wenn ich weiß, es funktioniert gut, man muss sich nicht mehr viel absprechen, es ist alles sehr harmonisch, heißt es trotzdem, dass ich mir bewusst Zeiten nehmen muss, damit die Beziehung wachsen kann. Und John Mark Comer beschreibt diese Zeit hier als eine Kultur permanenter Zerstreuung. Also wir haben gelernt, immer wieder beschäftigt zu sein. Wir haben verlernt, still zu werden. Und genau da ist die Gefahr. Und deswegen ist das uns auch wichtig, dass wir diesen Monat über Stille und Einsamkeit sprechen. Und Einsamkeit klingt immer so negativ geprägt, aber es ist es nicht. Einsamkeit ist so gut, so wichtig. Egal, ob du ein introvertierter Typ bist oder ein extrovertierter Typ. Die Extrovertierten werden sagen, oh, ja, brauche ich gar nicht, ich liebe es, unter Menschen zu sein. Die brauchen das auch. Also jeder von uns muss ab und zu auch mal still werden. Du kannst in der Gemeinde beschäftigt sein, Lobpreis, Newsletter, kannst dir predigen hier vorne, kannst dich ganz mit der Predigt beschäftigen, aber hast nicht ein Wort mit Jesus gesprochen. Und das ist etwas, was wir als Gemeinde nicht wollen. Wir wollen, dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Punkt 3, Maria sitzt zu Jesu Füßen. Und hier wird es ein bisschen spannend, weil für Maria ist es eigentlich nicht normal. Also Maria sollte da nicht sitzen. Ja, Maria war eine Frau. Maria hätte mitmachen müssen. Die hätte Schnittchen oder was auch immer da serviert wurde, hätte sie mit Martha servieren sollen. Und da gab es ja auch noch andere, also ich glaube, das steht ja nicht explizit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus da komplett alleine drin war. Und so hätten sich auch die Jünger über Themen unterhalten können. Und Maria hat sich dafür entschieden, die Position eines Jüngers einzunehmen. Zur damaligen Zeit war es ein Unding. Erstens eine Frau, zweitens kein Jünger gewesen. Was machst du da vor Jesu Füßen? Und Jesus hat ganz deutlich gemacht, du bist hier genau richtig. Vierter Punkt. Jetzt kommt das, was mich so bewegt hat in dieser ganzen Story. In Lukas 10, 42 steht ein griechisches Wort, weil das war immer du hast den guten Teil gewählt. Ja, was denn für ein Teil? Also, hast du irgendwie ein Teilchen, irgendwie Kuchen oder so gewählt von Jesus, der wirklich lecker war? Oder was hast du da eigentlich genau gemeint, wenn wir immer von Teil reden? Und dann dachte ich, ich gucke einfach mal nach, was es eigentlich bedeutet. Und das ist, im Griechischen bedeutet das Meris. Oder weiß ich, rollt man das eher im Griechischen? Meris? Man weiß es nicht. Die Griechen haben wir Griechen hier? Nee, ne? Nee. Sind heute nicht da. Genau. Aber da lesen wir von diesem griechischen Wort. Und was das bedeutet, da dachte ich, wow, das ist aus gutem Grund steht da, du hast den Anteil gewählt. Also das Wort bedeutet natürlich Anteil, sonst wird es da nicht stehen. Es bedeutet auch Besitzanteil Und jetzt, was mich wirklich bewegt hat, es bedeutet auch Erbanteil. Also Maria hat sich dafür entschieden, ihr Erbe anzunehmen. Sie hat sich dafür entschieden, ja zu diesem Jesus zu sagen. Und ich weiß nicht, ob das Maria wirklich so schon so tief begriffen hat, was es eigentlich bedeutet, sein Erbe anzunehmen, einfach nur sein Kind zu sein und um zuzuhören, um seine Nähe zu genießen. Aber ich fand das so stark, diese, dass wir auch sagen können, es ist unser Erbe. Du hast ein Recht darauf, vor seinen Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören. Du hast ein Recht darauf, seine Gegenwart zu genießen. Das kann dir keiner wegnehmen. Das lesen wir hier. Keiner kann es dir wegnehmen. Nicht deine 500 Termine können es dir wegnehmen. Nicht dein Arbeitgeber, indem er dich die ganze Zeit peitscht und sagt, du musst Überstunden machen. Nicht die Bahn, auf die man wartet und sich denkt, oh, hätte ich jetzt, würde ich jetzt schon in der Bahn sitzen, dann würde ich vielleicht Bibel lesen oder mit Jesus sprechen oder irgendwie im Gebet irgendwas abgeben, was mich nervt. Keiner kann dir diesen Titel abnehmen. Du bist sein Kind. Sag das mal deinen Nachbarn. Du bist sein Kind. Und für die mit jüdischem Hintergrund, für die hat es vielleicht ein bisschen Klick gemacht, als dieses Wort Meris gefallen ist, weil das lesen wir nicht nur einmal in der Bibel, das lesen wir mehrmals, besonders im Alten Testament, im Psalm 16, 5, da steht, der Herr ist mein Anteil. Oder in Psalm 73, 26, Gott ist meines Herzens Fels und mein Teil auf ewig. Ja, ewig. Das kann dir keiner wegnehmen. Also, wenn du heute was mitnimmst, dann keiner kann dir seine Gegenwart wegnehmen. 4. Mose 18, Vers 20. Ich bin dein Anteil und dein Erbe. Mit anderen Worten, Maria hat nicht einfach eine bessere Aktivität gewählt. Also, sie hat nicht einfach nur gewählt, jetzt da zu sitzen. Maria hat sich für Gott entschieden. Maria hat sich dafür entschieden, ihr Anteil zu nehmen, was ihr zusteht. Punkt 5. Jesus ist nicht nur, könnt ihr noch? Ihr glänzt so schön. Das ist schön. Das spiegelt, also reflektiert. Okay. Also wenn ich merke, dass ihr nicht mehr könnt, dann wiederhole ich das auch gerne, das ist kein Problem. Also Jesus ist nicht nur ein Lehrer gewesen, sondern Jesus ist der Gott. Jesus ist nicht nur jemand gewesen, der plötzlich aufgetaucht ist, den Gott der Vater erschaffen hat, um die Erde zu retten, sondern er war von Anfang an mit dabei. Von Anfang an. Alles wurde durch ihn geschaffen, Johannes 1, Kolosser 1. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. In ihm hat alles seinen Bestand. Jesus ist also nicht irgendein Rabbi, der da eingeladen wurde, sondern Jesus ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das ist die Frage, ob wir uns das bewusst machen. Er ist nicht nur dein persönlicher Retter, er ist so viel mehr, dass man sich das nicht vorstellen kann. Er hat das ganze Universum mit sich selbst versöhnt. Das ganze Universum, nicht nur hier Duisburg, deine Düsselstraße, nicht nur Deutschland, nicht nur diese Erde hier, sondern das ganze Universum. Und das, wenn wir das irgendwie mal ein bisschen uns damit auseinandersetzen, dann macht das in meinem Kopf immer so, kennt ihr diesen Emoji, der so Peng macht, so, wo der Kopf so aufgeht, dann ist so eine, so als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. Ihr wisst, was ich meine. Das ist das, wo ich mir denke, Jesus, ich will das alles verstehen und nicht nur verstehen, ich will das in einem vollen und ganzen genießen. Ich will deine Gegenwart so spüren. Und jetzt fragst du vielleicht, warum die Mai-Konferenz immer für uns so wichtig ist. Ich weiß nicht, wie lange du hier schon in dieser Gemeinde bist, oder du hast vielleicht auch schon gehört, es gibt eine Mai-Konferenz und die gibt es schon lange. Und warum ist es immer so wichtig? Das ist genau das, was wir wollen in dieser Zeit. Wir wollen, dass wir für Mittwochabend, Donnerstag, Freitag, Samstag, sagen wir für ungefähr 4 Tage, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, ihnen zu begegnen. ohne irgendein bestimmtes Thema. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass wir hatten schon mal Themen, aber das Zentrum von dem Ganzen ist es, dass du dich mit Gott auseinandersetzen kannst. Und ja, es ist schwer im Alltag, das kann ich total gut verstehen. Und deswegen wollen wir einfach uns Zeit nehmen, diese 4 Tage, wo wir nur auf diesen Jesus schauen. Nur auf ihn. Mal ganz ehrlich, wann machen wir das im Jahr? Wann nehmen wir uns 4 Tage Zeit von morgens bis abends nur für Jesus? Versteht mich nicht falsch. Ich liebe es, Sachen für Jesus zu tun. Und das heißt nicht, dass das falsch ist. Für mich ist das eine normale Reaktion, wenn ich eine gute Beziehung zu diesem Gott habe, dass ich so begeistert bin, dass ich anfange, auch mich zu bewegen. Nicht aus Pflicht, weil es von einem guten Christen nicht so gehört, sondern weil mich das alles so begeistert und ich das Reich Gottes hier auf dieser Erde sehen möchte. Und das fängt nicht erst dann an, wenn wir bei ihm sind, sondern es fängt hier und jetzt an. Also, dieser Jesus steht dir zu. Nichts und niemand kann ihn dir wegnehmen. Es ist dein Erbe. Du bist sein Kind. Egal ob Mann oder Frau. Auch wenn wir aus dieser Kultur gehört haben, dass Frauen immer eigentlich diese Aufgabe hatten, sagt Jesus ganz klar, das ist vollkommen egal, welche Aufgabe du hast. Du hast bitte einen Platz hier bei mir. Und egal wie schlecht du dich fühlst, egal wie klein du von dir denkst, was du schon alles gehört hast, Jesus sagt, hier ist dein Platz. Nicht da oben auf der Empore, du brauchst dich gar nicht zu verstecken, sondern hier bei mir ist dein Platz. Oh, jetzt habe ich Punkt 6 schon gemacht. Zeig mal kurz. Punkt 6. Ja. Machen wir Punkt 7. Habe ich eigentlich auch schon gemacht. Das ist doch gut. Dann sind wir schneller durch, oder? Soll ich das nochmal? Seid ihr noch da? Ihr seid noch da. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Also ich meine, man könnte jetzt sagen, das ist total easy und ich habe es verstanden. Ja, aber hier geht es nicht nur um Verstehen, sondern hier geht es darum, dass wir wirklich unsere Herzen öffnen. Es ist gut, Sachen zu verstehen, aber die müssen auch hier im Herzen ankommen. Wenn wir Sachen verstehen, ist es gut, weil wir irgendwie den Grund dafür sehen, aber es muss hier ankommen, damit es uns wirklich bewegt, oder? Und das hat mich persönlich total angesprochen damals. Ich habe so viele Sachen gemacht, es hat bei mir alles hier oben Sinn ergeben, wofür ich das mache, aber es ist noch nicht so richtig runtergerutscht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinem Glauben, mit dem, was du hier regelmäßig hörst. Vielleicht hörst du auch ganz viele Sachen im Internet, gibt es ganz viele Prediger. Aber was macht das mit dir persönlich? Und auch heute Morgen, ich kann jetzt hier mit den Mund fusselig reden. Ich kann einen Handstand, nee, kann ich nicht, aber ich könnte jetzt, keine Ahnung, durch die Gegend hüpfen. Oder hier, wie in so einer Megachurch, mich irgendwie abseilen oder hier von der Empore aus. Das ist vollkommen egal, weil es muss letztendlich bei dir im Herzen ankommen. Und das kann ich nicht, sondern das kann der Heilige Geist. Und deswegen lieben wir es, in seine Gegenwart zu kommen. Deswegen lieben wir den Lobpreis. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, boah, manchmal denke ich mir, boah, der Lobpreis ist mir zu lang. Kann ich verstehen. Kann ich auch manchmal nicht verstehen. Das ist immer so eine Sache. Aber letztendlich entscheide ich mich dafür. Selbst wenn ich irgendwie manchmal denke, boah, jetzt könnte auch mal die Predigt anfangen, dann mache ich mir bewusst, was das eigentlich bedeutet. Was es eigentlich für eine große Gelegenheit ist, weil hier geht es nicht nur darum, dass wir irgendein Lied singen. Es geht nicht darum, dass wir dein Lieblingslied singen. Sondern es geht darum, dass wir eine Begegnung mit einem lebendigen Gott haben. Und nicht nur mit irgendjemandem, sondern mit Jesus. Ah, das kennen die Kinder unten lauter. Nur so. Wir sind eine apostolische Gemeinde. Das heißt, wir wollen das hier nicht nur für uns behalten, wir wollen da, wo wir sind, Licht sein, wir wollen seine Flagge hochhalten, wir wollen das Wunder geschehen in seinen Namen. Und das ist eine Sache, wo wir uns immer wieder Zeit nehmen müssen, uns das zu realisieren. Ich bin sein Kind. Und auch wenn jemand vielleicht auf der Arbeit gesagt hat, das war total doof, was du getan hast, weiß ich trotzdem, ich bin in Christus. Und er ist in mir. Und es ist egal, was andere sagen. das kann mir keiner wegnehmen. Das kannst du auch für dich auf der Arbeit nehmen, wenn dich irgendwas stresst oder du negative Gedanken hast. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Ich lasse mich nicht von den äußeren Umständen herunterziehen, sondern schau auf diesen Jesus und bekomme neue Kraft. Ich habe euch ja öfter mal erzählt, dass ich beim Autofahren sehr laut werden kann. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich bin auch schon öfter mal ausgestiegen, um mit Autofahrern Gespräche zu führen. Die wollten teilweise nicht. Immer leiser. Also das ist, ich hatte teilweise auch Momente, wo der nicht das Fenster runtermachen wollte, oder, um mich zu verstehen, wo ich dann die Tür aufgemacht habe. Und das war immer, also wirklich, ich habe es immer sehr ruhig gesagt, aber sehr direkt. Weil ich habe gemerkt, wenn mir jemand mein Recht wegnimmt, dann ist mit mir nicht gut Kirschen essen. Ich bin jemand, der sehr auf Recht pocht, nicht nur auf mein Recht, sondern auf das Recht auch auf andere. Und das hat mich total genervt, weil es gibt immer wieder Situationen von mit Autofahrern, die dich super nerven, wo du mal laut wirst und denkst, boah, du, keine Ahnung, Eli sagt immer Pupsgesicht oder keine Ahnung was. Aber das Ergebnis davon ist, ich war schlecht gelaunt, mein Herz pocht die ganze Zeit richtig doll und vielleicht sitzen meine Kinder noch im Auto und sehe, dass ich gerade aussteige, um mit einem Mann zu reden. Und das interessiert letztendlich den Autofahrer, den ich so im Auto anschreibe. Vielleicht interessiert es ihn dann, wenn ich ihn konfrontiere und die Tür aufmache, mit ihm spreche. Aber wenn ich im Auto sitze und rumschreie, das bringt ihm gar nichts. Also was macht das mit dem Autofahrer? Der sagt jetzt nicht, ach Tobi, ich habe dich jetzt verstanden, ich sehe den Fehler ein und es passiert nicht wieder. Oder ich bemühe mich, diesen Fehler nicht wieder zu tun. Und das hat mich genervt, weil ich wollte nicht von diesen äußeren Umständen gelenkt werden. Weiß nicht, ob er es einer von euch kennt. Muss nicht Autofahren sein, kann auch ganz viele andere Sachen sein. Und dann habe ich mir, das ist ein längerer Prozess, mir irgendwann so ein Holzkreuz geholt, habe mir das wie so ein cooler Autofahrer, habe mir das an den Rückspiegel dran gemacht. Das baumelt jetzt immer so runter. Ihr kennt es vielleicht bei den BMW-Fahrern, die dann mit so einem Kreuz an oder mit so einem Goldkettchen. Manchmal hängt der Jesus noch dran, manchmal nicht. Aber das hatte für mich wirklich eine Bedeutung. Das heißt nicht für mich, guckt mal Leute, ich bin Christ, schaut mal auf meinen Fisch hinten drauf oder hier auf das Kreuz, ich bin toll, sondern es war für mich persönlich immer ein Zeichen dafür, wenn ich mich aufgeregt habe und ich habe wieder so einen Moment, wo ich mir denke, okay, ich steig jetzt aus, es ist gerade rot und dann kann man mit der Person reden, dass man dann sagt, hey, ich möchte die Person durch das Kreuz sehen, durch Jesus sehen. Und das hat mir total geholfen, friedlich zu bleiben, auch innerlich. Das ist richtig cool. Valentina kann es, glaube ich, auch sagen, ich bin mittlerweile ein sehr, sehr entspannter Fahrer geworden und dann werden mir Vorfahrten genommen oder die Leute fahren einfach nicht, obwohl da ein grüner Pfeil ist und es ist zwar rot, aber sie können ja fahren, weil der grüne Pfeil ist und die blinken nach rechts, dass ich dann einfach ruhig bleibe und dann segne ich die Leute. Und das tut mir total gut persönlich und das passiert nicht, weil ich jetzt hier so ein baumelndes Kreuz habe und da ich cool bin, sondern es passiert, weil ich mich dafür entschieden habe, auf Jesus zu schauen. Und auch wenn es jetzt super heiß ist, möchte ich euch ermutigen. Steht nochmal auf, der Jan kommt nach vorne. Genau, steht jetzt nochmal auf, wenn ihr die Kraft dafür habt. Ansonsten helft euch gegenseitig, zieht euch gegenseitig hoch. Und ich habe gerade schon mal gesagt, ich kann machen, was ich möchte. Letztendlich kommt es darauf an, was du daraus machst. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass wir in eine Zeit kommen, wir hören jetzt noch ein Lied, das kannst du mitsingen, du kannst aber auch in der Zeit Dinge abgeben, die dich vielleicht gestört haben, die dich vielleicht davon abgebracht haben, auf diesen Jesus zu schauen. Oder du gehst einfach mit diesem Jesus ins Gespräch. Da möchte ich dich jetzt einladen, dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Und du darfst einfach noch mal kurz deine Augen schließen. Kannst du dir Jan schon mal vorbereiten. Und überleg doch mal kurz, wie es dir mit diesem Thema geht. Sei mal nicht beim Mittagessen oder bei der Wärme oder bei den To-Dos, die du heute noch zu erledigen hast oder morgen, die dich vielleicht total stressen, sondern schau jetzt einfach mal auf diesen Jesus. Und wenn du auf Jesus schaust, mach dir einmal bewusst, wer du eigentlich bist, welche Position du hast, dass du auf diesen Jesus gerade schaust. Mach dir bewusst, dass es dein Anteil ist. Es ist das, was du dir nehmen darfst. Dieser Jesus, der das ganze Universum mit sich selbst versöhnt hat, möchte dir begegnen. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du immer gute Gedanken über uns hast. Und danke, dass wir für diese Zeit leben, auch wenn das uns manchmal stresst oder wir gefühlt irgendwie tausend Sachen gleichzeitig machen und wir irgendwie vielleicht manchmal auch das Gefühl haben, werde ich mal lieber in den 80er leben, wo es noch kein Internet gab, wo irgendwie Handy noch nicht richtig da war, wo man einfach nur in dem Moment lebt. Aber du bist für diese Zeit gemacht. Jesus, und zeig uns das, was du für uns hast, gerade jetzt. Ich bete dafür, dass du Mauern einreißt, da wo wir merken, dass uns das Zeit frisst. Aber ich bete besonders dafür, dass unsere Herzen sich öffnen für dich, für einen lebendigen Gott, für einen Gott, der uns begegnen möchte. Denn darum geht's. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen Gemeinschaft mit dir haben. Danke, dass wir auch in dieser Zeit zur Ruhe kommen dürfen. Danke, dass auch für diese Zeit Stille und Einsamkeit ein Thema ist, was wir wirklich greifen dürfen. Danke, Jesus, dass du dich nicht jetzt versteckst, sondern dass du jeden Einzelnen begegnen möchtest. Egal, ob er die Person schon 10 Jahre mit dir geht, 30 Jahre oder vielleicht auch gerade jetzt anfangen möchte, mit dir zu gehen. Danke, dass du dich jeden Einzelnen jetzt offenbaren möchtest. Und lass uns jetzt wirklich Zeit nehmen, ihn anzubeten, ihn zu reden, seine Gegenwart zu genießen.